Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 21. Mai 2024. Wissen Sie, was das eigentliche Wunder unserer Gegenwart ist? Das eigentliche Wunder unserer Gegenwart besteht darin, dass ungeachtet all der Kriege, Krisen, Konflikte und politischen Verrücktheiten vieles, ja das Allermeiste, nach wie vor ausgezeichnet funktioniert. Das ist das eigentliche Wunder. Das ist das Umwerfende. Man könnte ja annehmen, wenn man sich der täglichen Zeitungslektüre oder auch dem Weltwoche Daily hingibt, dass die Problemhaufen Himalaya-mäßige Dimensionen erreicht hätten. Haben sie auch. Aber offensichtlich ist da dieses menschliche Gewusel auf unserem Planeten, das Zusammenwirken, die internationale Kooperation, die Wirtschaft, die Marktwirtschaft, der Freihandel, der Warenaustausch so stabil, so stoßfest, dass auch der politische Wahnsinn dieses Netz der Zusammenarbeit noch nicht zerreißen konnte. Und ich will das nicht als eine Selbstverständlichkeit hinstellen. Ich glaube, das ist eine fragile Sache. Aber jetzt über Pfingsten ist mir das schlagartig bewusst geworden. Und ich habe mir gesagt, um Himmels Willen, du tauchst da jeden Tag in diese Ozeane des Negativen. Natürlich mit dem Taschenlämpchen der Zuversicht ausgestattet. Aber im Grunde ist doch das Verrückte, der eigentliche Wahnsinn besteht darin, dass alles noch so gut läuft. Trotz der Kriege, trotz der Krisen. Und ich glaube, meine Damen und Herren, das dürfen wir nicht ausblenden. Und dass so vieles noch so gut funktioniert, ist auch, aber nicht nur Verdienst der Politik. Man darf auch da nicht in einen wohlfeilen Zynismus verfallen. Die Politiker machen viele Fehler. Und wenn wir diese Fehler betrachten, schauen wir in einen Spiegel, denn wir haben diese Politiker gewählt. Aber die Politiker, aber vor allem auch die institutionellen Einrichtungen unseres Staates, die ungezählten Menschen, die im Staat arbeiten, die machen eben auch sehr vieles richtig. Und deshalb fällt der Laden noch nicht auseinander, auch wenn er da und dort bedrohlich wackelt. Es ist aber nicht primär das Verdienst der Politiker, sondern ich möchte auf etwas anderes hinaus. Ich glaube, das eigentliche Verdienst besteht darin, dass eben Sie, die Leute aus der Wirtschaft, die täglich ihren Lebensunterhalt verdienen, die am Morgen aufstehen, die sich der Mühsal einer Arbeit unterziehen, die nicht einfach beim Staat die hohle Hand machen, dass die, die eben leisten wollen, die ihre Pflicht erfüllen, auch die Unternehmer, die Manager, die Führungskräfte, die da im weltweiten Wettbewerb bestehen müssen, das ist unglaublich, was da geleistet wird und die Komplexität dieser Systeme, auch die Vernetzung, die Verkabelung sozusagen, all dieser internationalen Vorgänge, die scheint einfach stabiler zu sein und resilienter, als man das vielleicht zu hoffen wagt, angesichts dieser brodelnden politischen Ungeheuerlichkeiten, die es eben auch immer wieder gibt. Also ich möchte Sie am Anfang dieser Sendung positiv inspirieren. Ich möchte Ihren Blick auf das lenken, was hervorragend funktioniert. Und das ist, meine Damen und Herren, das eigentliche Wunder. Das ist auch ein Pfingstwunder gewissermaßen, dass wir immer noch in einer Welt leben, die nicht in Flammen aufgeht. Und lassen Sie mich das ohne jeden Zynismus und ohne jede Schönfärberei hier gesagt haben. Ich sehe oder ich hoffe, einigermaßen klar zu sehen, was wir da an Kriegen haben und dass die Aussage, die ich hier treffe, selbstverständlich nicht für alle Teile der Menschheit gleichermaßen gelten. Aber ich würde doch die Behauptung wagen, dass insgesamt der ganze globale menschliche Prozess, da dieses menschliche Drama, besticht dadurch, dass eben der Untergang, der da immer wieder gesehen oder an die Wand gemalt wird, dass dieser Untergang eben nicht stattfindet. Und bei allen Abgründen und Abstürzen, das Positive doch immer wieder sich zu behaupten vermag. Und das ist vor allem auch das Verdienst, ja, der Menschen, die tagtäglich ihre Dienstleistungen für andere erbringen. Die Marktwirtschaft, der Freihandel, ganz wichtig. Das müssen wir pflegen und vieles anderes auch. Aber eben, lassen Sie sich da nicht herunterziehen von den negativen Schlagzeilen. Das Wunder besteht darin, dass so vieles, im Grunde das Allermeiste, nach wie vor so gut funktioniert. Ich fühle mich fremd in meiner Heimat. Geschlagen, bespuckt, gedemütigt, der neue Hass auf Politiker. Das ist das ganz große Thema jetzt in Deutschland. Gibt auch in der Schweiz viel zu diskutieren. Wir blicken natürlich mit Interesse, mit Besorgnis, manchmal auch mit Entsetzen über die Landesgrenze, da zu unserem geschätzten nördlichen Nachbarn. Aber diese Gewaltexzesse sind doch ein wichtiges Problemfeld, dem ich mich kurz zuwenden möchte aus schweizerischer Sicht. Es ist offensichtlich, dass in Deutschland die Unzufriedenheit, der Unmut größer ist und auch die Gewaltneigung da gegenüber Politikern, gegenüber denen, die man damit identifiziert, verantwortlich macht für diese Missstände. Diese Gewaltneigung scheint auch größer zu sein als in der Schweiz. Wir haben das weniger, gibt Tätlichkeiten auch, Übergriffe. Ich habe im Schweizer Programm an unser Publikum quasi hier zu Hause bereits die Mahnung oder die politische Analyse gerichtet. Ein wesentlicher Grund, dass die Schweiz da friedlicher zu sein scheint als Deutschland, liegt nicht sozusagen in der Natur der Bevölkerung, in der Genstruktur sozusagen der Schweizer. Ich glaube, es hat entscheidend mit dem Staatsaufbau zu tun und hier vor allem mit der direkten Demokratie. Die direkte Demokratie, meine Damen und Herren, ist für mich das Gebot der Stunde, nicht nur in der Schweiz, sondern vor allem auch in Deutschland, Österreich, in der Europäischen Union. Denn das, was wir jetzt sehen, und die Gewalt ist sozusagen nur der fürchterlichste Symptomausdruck dieses Unbehagens, ist die Entfremdung zwischen der politischen Elite und der Bevölkerung. Und wenn sie nur alle 4 Jahre wählen können, sich nichts ändert und wenn man dazwischen feststellt, dass die Politik auf einen Abgrund zusteuert, dass sie den Wohlstand ruiniert, dass sie das eigene Land in einen Krieg gegen eine Atommacht hineinführt, ja, dann ist man in einer repräsentativen Demokratie als Bürger schnell einmal machtlos. Man kann nichts unternehmen. Ja, man wird dann im Zweifelsfall sogar noch heruntergeputzt und fertig gemacht von denen da oben, die man doch eigentlich als die wahren Versager identifiziert. Das heißt, der Unmut, die Unzufriedenheit, das Unbehagen kann sich in einer repräsentativen Demokratie viel stärker aufstauen, als dies in einer direkten Demokratie der Fall ist. Warum? Weil in der direkten Demokratie die Bürger am Ende auch während einer Legislaturperiode, nicht nur alle 4 Jahre, ihre Politiker kontrollieren und an den eigentlichen Auftrag erinnern können, auch ihre vielleicht gewandelten Vorlieben und Präferenzen hier in Abstimmung zum Ausdruck bringen können. Das heißt, die direkte Demokratie verstärkt die Identifikation des Bürgers mit den politischen Entscheidungen. Vor allem aber funktioniert wirkt die direkte Demokratie auch als Gefühlsventil, als Frustabfuhr, die dann eben auch zu einer Entspannung der Verhältnisse wieder beitragen kann. Und wenn ich sehe, was sie da für Gewaltexzesse haben in Deutschland, man spricht jetzt vor allem darüber, weil linke Politiker zum Opfer geworden sind, aber da gibt es natürlich auch Gewalt gegen rechts, gegen die rechte Opposition, das wird in den Medien eher etwas heruntergefahren. Aber ungeachtet jetzt dieser parteipolitischen Zuordnungen, ich glaube, dieses Unbehagen als Folge einer zu großen Fallhöhe zwischen der Elite und dem Volk, zwischen den politischen Entscheidern und der Bevölkerung, den Leidtragenden gewissermaßen, denen, die das auszubaden haben, diesen Abstand, diese Fallhöhe können sie verringern durch die direkte Demokratie. Und ich bin als Schweizer kein Imperialist. Ich glaube nicht, dass die Welt am schweizerischen Wesen genesen sollte, aber ich denke, dass die direkte Demokratie tatsächlich, vor allem auch im Lichte dieser Missstände, keine schlechte Idee, zumindest ein überlegenswertes Konzept auch in der Bundesrepublik Deutschland wäre. Interessant, politische Bildung in Nordrhein-Westfalen im festen Griff der Regierung, in NRW büßt die Landeszentrale für politische Bildung ihre Unabhängigkeit ein. Die Landeszentrale für politische Bildung. Da stellen sich einem Schweizer bei solchen Begriffen gewissermaßen die Nackenhaare auf. Die politische Bildung des Staates, sind das Erziehungsprogramme, wo den Bürgern da die richtigen Gesinnungen eingeflößt werden sollen. Ich glaube, die richtige politische Bildung sollte in den Familien stattfinden, im Alltag, im Gespräch mit Kollegen. Wenn der Staat das an die Hand nimmt, die Behörden, dann kommt das nicht gut heraus, meine Damen und Herren. Ich glaube, man müsste in Deutschland auch im Sinne der politischen Emanzipation der deutschen Bevölkerung eine Abschaffung dieser Landeszentralen für politische Bildung fordern. Raisis Tod erschüttert die sensible Machtstatik der Elite. Es gab einen Helikopterabsturz, dem zum Opfer gefallen ist der iranische Präsident. Ich habe im Schweizer Programm bereits ausführlich darüber gesprochen. Dies nicht ein Anschlag, sondern offensichtlich das Resultat veralterter Geräte. Die Iraner, seit vielen Jahren ja im Schussfeld von Wirtschaftssanktionen, haben zum Teil offensichtlich nicht mehr ganz flugtüchtige Helikopter da im eigenen Wagen- und Materialpark. Die FDP, die Liberalen in Deutschland, sind ja in einer ganz heiklen Wegscheide. Sie geben es auch offen zu, dass sie ums Überleben kämpfen. Sie schrammen gerade so an der 5%-Schwelle herum, zum Teil darunter. Man versucht da wieder Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und zuletzt hat ja der Wirtschaftsminister und auch FDP-Vorsitzende Christian Lindner zuerst ein 12-Punkte-Programm für eine Wirtschaftswende und dann ein 5-Punkte-Programm für eine Haushaltswende lanciert. Das sind sicherlich gut gemeinte Vorstöße, zum Teil auch Widersprüche. Wir haben dazu eine Analyse von unserem Ökonomen Hans Kaufmann auf der Webseite drauf. Aber im Grunde bräuchte die FDP meines Erachtens nur ein Ein-Punkte-Programm, um hier die Wende zum Besseren herbeizuführen, nämlich ein Punkt Austritt aus der Ampel, Neuwahlen und Rückbesinnung auf ein wirklich liberales Programm. Das wäre das Gebot der Stunde für die Liberalen in Deutschland aus meiner Sicht. Aber möglicherweise tut man sich halt schwer, wenn man da in diesen ja auch sehr einträglichen Ministerämtern unterwegs ist. Diese Pfründe gibt man nicht gern aus der Hand. Aber wenn ich den Christian Lindner da beim Wort nehme, seinerzeit in der Regierung Merkel, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt regieren sie mit in einer der nach Auffassung vieler Deutschen schlechtesten Regierung aller Zeiten oder zumindest seit der Nachkriegszeit aller Zeiten. Das wäre ja völlig vermessen, das festzuhalten. Stimmt auch nicht. Aber da sind schon gewisse, sagen wir mal, intellektuelle Dissonanzen beim Vorsitzenden zu spüren. Allerdings, man muss mildernd der FDP doch auch zugutehalten, dass Lindner versucht hat, damals nach den letzten Wahlen zusammen mit Armin Laschet und der CDU und den Grünen zusammen zu regieren. Man wollte eine Jamaika-Koalition, also Schwarz, Grün und Gelb. Doch das kam nicht zustande, wurde dann vor allem auch von Markus Söder, der CSU, sabotiert, der auf Teufel komm raus den Laschet verhindern wollte. Und so gesehen ist die FDP da auch zum Opfer dieser Innerunions-Ränke-Spiele und Ranküne geworden, ungeachtet dessen. Ich glaube, am Punkt, der sich jetzt stellt, muss die FDP schon aufpassen, dass sie durch diese Ampelregierung nicht einfach in einen Abgrund hineingezogen wird. Also statt 12 Punkten und 5 Punkten, einfach ein Punkt raus aus der Ampel, Neuwahlen, das wäre vielleicht nicht die allerschlechteste Idee. Im Spiegel ist mir aufgefallen, in der Ausgabe von letzter Woche, also nicht der von diesem Samstag, von letzter Woche, bin da etwas verspätet beim Lesen gewesen, ein Artikel, die Wehrhaften. Die Abgeordneten Michael Roth und Andreas Schwarz fordern mehr Waffenlieferungen an die Ukraine, teils gegen den Widerstand ihrer Genossen. Sie erleben, wie die Partei mit Andersdenkenden umgeht. Ein Herzschmerz. Artikel aus dem Innern der deutschen Regierungspolitik. Da weinen sich also Sozialdemokraten, die mehr Waffen liefern wollen an die Ukraine, die weinen sich beim Spiegel aus. Es sei also fürchterlich, wie da die Parteileitung auf sie losgehe, der Kanzler, der Fraktionschef, und einer gibt dazu Protokoll, er könne oder habe gar nicht mehr schlafen können angesichts dieser innerparteilichen Anfeindungen und Verfolgungen. Und ich habe mir gedacht, bei der Lektüre dieses Textes. Was sind denn das für verweichlichte Politiker, Entschuldigung, und auch etwas schizophren? Tagsüber fordern sie mehr Waffen an die Ukraine, das heißt, noch mehr ukrainische Soldaten sollen mit der Waffe in der Hand an die Front gehen, in den Schützengräben unter Umständen sterben, aber man selber hat schlaflose Nächte, weil man von Parteikollegen kritisiert wird. Auf was für einem Planeten, in was für einem Universum leben diese Politiker? Das sind Woke, das sind Schneeflocken-Politiker, die an ihrer eigenen Befindlichkeit leiden. Also da würde ich mich jetzt als SPD-Wähler fragen, um Himmels Willen, haben diese Politiker da keine Hornhaut in Berlin? Sind das Gspürschmi-Typen? Sind das sozusagen überempfindliche Charaktere, die da von der Partei auf die entsprechenden Listen gesetzt worden sind? Und der Widerspruch könnte ja geradezu als Affront empfunden werden in der Ukraine selber. Die Ukrainer müssen da sterben, die bekommen Waffen, um zu sterben, angeblich für die Freiheit der Deutschen, und die deutschen Politiker, die das wollen, die leiden darunter, dass sie dann kritisiert werden von der eigenen Partei. Also hier sehen Sie auch eine akute Befindlichkeitsstörung im Getriebe der deutschen Politik. Setzt sich der Höhenflug des Goldes fort? Auch ein Thema, das ich im Schweizer Programm schon etwas ausführlicher angesprochen habe. Der Höhenflug des Goldes ist Ausdruck der großen globalen Unzufriedenheit mit der Währungspolitik der Regierungen, letztlich mit den Regierungen. Das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem der Politik. Man nimmt diesen Regierungen nicht mehr ab, dass sie die Schulden in den Griff bekommen, dass sie Währungen in den Griff bekommen, und vor allem hat man Angst, dass man den Leuten, die noch Geld haben, das Geld wegnimmt. Also verwandelt man das Geld in Gold. Das können sie leichter verstecken, das können sie leichter vor dem Zugriff des Staates in Sicherheit bringen. Also der Goldkurs ist sozusagen ein Indikator dafür, dass eine wachsende und immer noch mehr wachsende Zahl von Menschen immer mehr unzufrieden sind mit der Politik, und zwar vor allem mit der Politik im Westen. Und diese Politik wird als losgekoppelt auch von der wirtschaftlichen Realität empfunden. Egal, was da erzählt und schön gefärbt wird, der Goldkurs allein ist hier der Anzeiger dieser, dieser zunehmenden Krisen, dieses Krisenbewusstseins bei einem großen Teil von immer mehr und zahlreicher werdenden Goldkunden. Die Neue Zürcher Zeitung, wieder mit einer Kriegsparole aus dem Panoptikum des Dr. Strangelove, oder wie ich lernte, die Atombombe zu lieben. Sie kennen diese berühmte Filmsatire von Stanley Kubrick, großartig, mit schwarzem Humor wird da diese McCarthy, diese Hexenjagd und Kriegstreiberstimmung des Kalten Kriegs analysiert, und dieser Film ist von einer geradezu erschreckenden Aktualität. Und wenn ich da in die Zeitung und in die Zeitungen hineinblicke, auch in der Schweiz, eine NZZ, dann sehe ich da, dass diese Strangeloves auch die Redaktionsstuben in wachsender Zahl da, gewisse Redaktionsstuben bevölkern. Bei uns halten sich die Strangeloves noch einigermaßen zurück und in Grenzen. Wenn die magische Kraft des Krieges erlischt, ein Scheitern Putins in der Ukraine wie im eigenen Land wäre eine Wohltat, nicht nur für die Russen, sondern für die ganze Menschheit, schreibt ein Alexander Etkind. Und da frage ich mich einfach, worauf stützt sich jetzt dieser Alexander Etkind ab? Wir haben kürzlich das Interview gehabt mit dem Chef des letzten unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstituts, und er hat gesagt, 80% der Russen stehen hinter Putin, hinter Putins Krieg, und sie sind der Auffassung, dass der Westen diesen Krieg unvermeidlich gemacht habe, provoziert habe, und der Westen führe einen Stellvertreterkrieg mit der Ukraine, um Russland zu schwächen, und deshalb unterstützen sie ihren Präsidenten. Das sind 80% der Russen, gemäß den Aussagen des Chefs des letzten unabhängigen Meinungsforschungsinstituts. In Russland, in Moskau, gemäß Tagesanzeiger Zürich, eine linksliberale Tageszeitung in der Schweiz. Und da frage ich mich einfach, ja, wenn das für die Russen eine Wohltat wäre, dann setzt sich ja der Autor da in der NZZ über die Befindlichkeit von 80% der Russen gemäß Umfragen hinweg. Und da sehen Sie die ganze Überheblichkeit. Also diese Westler oder diese Autoren oder diese Zeitungen, diese Strangeloves da im Westen, die glauben, Russland besser zu verstehen als die Russen selber. Und da kann ich Ihnen sagen, das hat man schon oft versucht in der Geschichte. Das hat Napoleon auch gemeint, das hat da ein gewisser Adolf Hitler in Deutschland hat das auch gemeint, dass er sozusagen die Russen zu ihrem Glück da bomben könnte, beziehungsweise einfach durchmarschieren, dass das zusammenkracht. Und der innerste Wunsch der Russen würde darin bestehen, wenn der Westen da eine Regierung ihnen da wegnimmt oder aufpflanzt. Das sind einfach wirklichkeitsferne Konzepte, die die Verblendung auf unserer Seite, auch mitten in den Redaktionsstuben einflussreicher Zeitungen, aufs Anschaulichste, wenn auch aufs Fürchterlichste zum Ausdruck bringen. Ins gleiche Kapitel fällt das große Interview mit Jean-Claude Juncker, auch im Tagesanzeiger vom letzten Samstag. Da sagt Juncker, ja, er wisse auch nicht so recht, aber Putin ab einem bestimmten Punkt, quasi über Nacht, habe der sich einfach verändert. Kein Satz, keine Silbe über die NATO-Osterweiterungspolitik, kein Satz, keine Silbe über die Bestrebungen der Russen, immer wieder dieses Ukraine-Problem auf diplomatischem Weg zu lösen. Und das sind die, ja, tonangebenden Vertreter unserer Eliten, die dermaßen einseitig über dieses Geschehen reden. Und das ist das, was ja viele Deutsche ganz besonders spüren, dass wir eben nicht mehr offen reden, dass man nicht einfach Argument und Gegenargument, Rede und Gegenrede produziert, sondern dass da von oben herab über die Zeitungen Propaganda geträufelt bzw. mit Hochdruck in unsere Hirne hineingedrückt werden soll. Eine Hirnwäsche, eine Massenpsychose da auch der Medien und der Politeliten, die sich auch nach meiner Wahrnehmung zusehends von einer realistischen Beurteilung der Welt entkoppelt. Und das ist nicht gut, aber die gute Nachricht besteht eben darin, dass sehr viele Leute das jetzt durchschauen. Man muss ja auch den Verhältnissen eine Chance geben, sich zur Kenntlichkeit zu entstellen. Und solche Interviews, wie jetzt eben auch mit dem Jean-Claude Juncker, die können ja auch dazu dienen, hier etwas das Bewusstsein zu schärfen und die Probleme eben erkennbarer, sichtbarer zu machen, dann kann man sie eben auch lösen. In Hessen haben 76,4% der Bürgergeldempfänger Migrationshintergrund. Das ist auch eine wichtige Zahl, meine Damen und Herren. 76,4%. Also dieses Bürgergeld ist zu einem Migrationsmagneten sui generis geworden. Da wird die Sozialstaat ausgeplündert. Und das wäre ein Thema, mit dem sich im Grunde die Sozialdemokraten beschäftigen müssten. Aber die verschließen die Augen, die rufen dann auch Populismus und gehen lieber auf die AfD los, anstatt die Errungenschaft zu verteidigen, die sie doch selber geschaffen haben, nämlich den deutschen Sozialstaat. An dem haben sie mitgewirkt. Nicht nur die Sozialdemokraten, auch die CDU-CSU, Konrad Adenauer war auch ein Mann, der diesen Sozialstaat natürlich gebaut hat. Aber die Sozialdemokraten hätten heute doch den Auftrag, diese Missbräuche zu stoppen. Denn wenn es tatsächlich zunimmt, dass immer mehr Leute mit Migrationshintergrund einfach nach Deutschland kommen, um die Sozialleistungen abzukassieren, dann wird das die Bereitschaft bei den Leuten verloren gehen, überhaupt noch Asyl zu gewähren oder eine Migration zu tolerieren. Dann wird natürlich auch der Fremdenhass stimuliert. Dann werden immer mehr Leute kommen, die sagen, wir müssen jetzt einfach radikal die Grenze zumachen, weil die Politiker nicht bereit sind, hier den Solidaritätsbegriff endlich sozusagen etwas maßvoller, vor allem auf die Deutschen, auf die hier lebenden Bürger oder auch mit Aufenthaltsbewilligung sich in Deutschland befindenden Ausländer zu beschränken. Man kann nicht solidarisch mit der ganzen Welt sein. Das hat übrigens der berühmte linke Journalist und Schriftsteller, vor allem der Hans-Magnus Enzensberger, schon in den 90er Jahren beschrieben in seinem Buch Aussichten auf den Bürgerkrieg. Man kann eben nicht weltweit solidarisch sein und ein Sozialstaat, selbst der deutsche Sozialstaat, kann es nicht. Und Sie haben die Zahlen, dass hier der Solidaritätsbegriff gewissermaßen unsachgemäß strapaziert wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Für heute eine etwas längere Sendung. Ich hoffe, Sie sind mir bis hierhin gefolgt. Machen Sie es gut, einen schönen Tag. Ich melde mich zurück.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.